Ein Wort aus dem Kolosserbrief, mein Leben oder ja, mein Leben auf den Punkt gebracht, mein Christsein, mein Leben als Christ auf den Punkt gebracht, das ist heute das Thema, und zwar anhand des Kolosserbriefes, Kapitel 1. Und zwar geht es zum einen um das atemberaubende Evangelium, das wir haben dürfen, und auf der anderen Seite das Selbstverständliche, was unser Leben betrifft, wenn wir das wirklich glauben, was im Evangelium geschrieben steht, darauf kommen wir gleich auch nochmal, dann ist es ganz selbstverständlich, dass das sich niederschlägt, auch in unserem Leben. Ich lese erst einmal das Atemberaubende vor, das eben, was Gott getan hat. Kolosser 1, ab 15, Vers 15 bis Vers 20. Hier wird sehr deutlich, in besonderer Deutlichkeit in der Bibel, auch von der Person Jesu Christi gesprochen. Es gibt viele andere Stellen der Bibel, die auch von Jesus Christus sprechen, aber hier auch einige Aspekte, die einem besonders auffallen und markant erscheinen. Und zwar heißt es hier, er, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Und er durch ihn, dass er, Gott, durch ihn, durch Jesus, alles mit sich versöhnte. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Hier werden also einige sehr markante Aussagen gesetzt über Jesus Christus. Wenn wir darüber nachdenken und fragen als Leute, die eben an Gott glauben, wer hat denn die Erde geschaffen? Dann sagen wir dazu klar, Gott hat die Erde geschaffen. Hier lernen wir jetzt, hier aus dem Kolosserbrief, dass es heißt, Gott, der Vater, hat alles geschaffen durch den Sohn. Das heißt, Jesus Christus ist der Schöpfungsmittler. Er hat die Schöpfung vermittelt, wenn man so will. Jesus hat alles geschaffen, was wir sehen können. Die Bäume, die Sträucher, die Berge, alles ist letztlich durch Jesus Christus geworden. Das ist ein Gedanke, der uns manchmal vielleicht nicht ganz so nahe ist, weil wir immer die Schöpfung verbinden mit Gott, dem Vater. Und das stimmt ja auch. Gott, der Vater, hat alles geschaffen, aber eben durch den Sohn. Ich bin beeindruckt. Letztlich kann ich ja dann auch sagen, ich bin auch geschaffen durch Jesus Christus als Mensch. Und dann heißt es hier weiter, es ist alles zu ihm hin geschaffen. Also, hier heißt es ja hier in unserem Text, Vers 16 am Schluss, zu ihm geschaffen. Das heißt, wir sind für Jesus Christus geschaffen. Jeder von uns ist grundsätzlich, ob er jetzt glaubt oder nicht glaubt, aber wenn ich glaube, dann erst recht, darf ich wissen, ich bin für Jesus Christus geschaffen. Das ist das Schöpfungsziel. Er ist das Schöpfungsziel. Für Christus bin ich hier auf dieser Erde. Schon ganz grundsätzlich. Und dann steht hier in diesem Text noch, es besteht alles in ihm. Wenn Jesus nicht alles zusammenhalten würde hier auf dieser Erde, würden wir uns sehr schnell in Atome auflösen, wäre nichts mehr da von uns. Er hält alles zusammen, es besteht, es hat alles Bestand in Jesus Christus. Das ist schon eine gewaltige Botschaft. Und dann sage ich mir, so groß ist Jesus. Ja, sagt Paulus, und darum spricht er davon, dass er sagt, in ihm ist die Fülle, heißt es hier in unserem Text. dass eben es Gott geschaffen hat, in ihm die Fülle wohnen zu lassen. Vers 19. Wenn wir hier von Fülle reden, geht es um die Fülle der Gemeinschaft Gottes. Die Fülle Gottes. Nicht irgendeine Fülle, ich bin erfüllt von einem guten Gefühl oder so etwas, sondern es geht um die Fülle Gottes. Das entnehmen wir aus Kolosser 2, Vers 9. Denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das heißt, wenn ich Jesus Christus habe, dann habe ich die Fülle Gottes. Wenn ich Jesus Christus habe, dann habe ich Gott. Und mehr Gott als in Jesus Christus gibt es nicht. Nicht? Alle Religionen fragen mehr oder weniger eben nach Gott. Aber wenn wir diesen Text miteinander betrachten und ernst nehmen, dann sagt dieser Text, letztlich gibt es nicht mehr Gott als eben in der Person von Jesus Christus. Und jetzt kommt ein krasser Schritt in diesem Text hier, dass plötzlich gesprochen wird, dass dieser Jesus Christus für deine und meine Versöhnung am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Es heißt sogar hier, sein Blut gegeben hat. Durch sein Blut am Kreuz. Das Gericht Gottes wurde auf diesen Jesus Christus gelegt, der für uns dort gestorben ist. Stellen wir uns das nochmal, versuchen wir annähernd vielleicht ein wenig zu verstehen. Dieser Jesus, durch den alles geschaffen ist, für den alles geschaffen ist, durch den alles besteht, so groß ist Jesus. Dann kommt dieser Jesus auf diese Erde, um für uns am Kreuz von Golgatha zu sterben. Wer kann das fassen? Wie groß ist das denn? Das ist die christliche Botschaft. Der alles geschaffen hat, durch den wir auch bestehen, der ist der, der ans Kreuz geht. Und beide Aspekte gehören unbedingt zusammen. Wir können jetzt nicht sagen, ja, ich will die Fülle haben in Christus, diesen großen Christus, den will ich, der so groß ist und der mir gefällt. Die Fülle eben Gottes will ich in Christus haben, das gefällt mir. Aber das, was er für mich getan hat am Kreuz, das brauche ich nicht so. Wir merken in diesem Text, dass beides unbedingt zusammengehört. Ich kann nicht die Fülle Gottes wollen, auf der anderen Seite aber sagen, den gekreuzigten Christus brauche ich nicht. Wenn ich die Fülle Gottes haben möchte, dann muss ich auch akzeptieren, dass er für mein Elend, für mein menschliches Elend, für meine Schuld, für mein Getrenntsein von Gott am Kreuz gestorben ist und ich das persönlich auch angenommen habe. Ich kann nicht nur von der Fülle in Gott und Spiritualität und Meditation und diese Dinge reden und auf der anderen Seite sagen, nee, mit dem Gekreuzigten will ich aber nichts zu tun haben. Beides gehört zusammen. Die Fülle Gottes in Christus und der gekreuzigte Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist. Und das hat Konsequenzen. Und jetzt kommen wir zur Selbstverständlichkeit. Wenn das so ist, wie die Bibel es sagt, und wenn wir das so glauben, dann muss das wirklich auch Konsequenzen haben für unser Leben. So kommen wir zur Selbstverständlichkeit, und zwar zu einem zielorientierten Leben, von dem Paulus in Kolosser 3 dann spricht. Wir haben hier einen typischen Brief des Apostels Paulus vor uns. Paulus baut seine Briefe in der Regel so auf, dass er im ersten Teil das schreibt, was Gott getan hat und wie man das Heil erlangt, die Rettung erlangt. Und im zweiten Teil dann seine Briefe schreibt, wie man dann jetzt lebt als Christ, praktisch. Also immer dieser Moment, auf der einen Seite, das hat Gott getan und das bietet er uns an, im Glauben zu ergreifen. Und dann der zweite Teil eben jetzt, muss aber auch das, was du erlebt hast in Christus, was er für dich getan hat, auch Folgen haben für dein ganz praktisches Leben. Und so heißt es dann Kapitel 3 ab Vers 1 bis Vers 4. Wir kommen zum Selbstverständlichen, wir kommen zur Nachfolge. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist. Wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Trachtet nach dem, was droben ist. Vielleicht noch eine Erklärung zu dem Wort Auferstehen. Hier heißt es, seid ihr nun mit Christus auferstanden. Dann kommt der ein und andere vielleicht ins Grübeln und fragt, Moment mal, einmal werde ich ja auferstehen, wenn Jesus wiederkommen wird. Okay, das weiß ich ja. Aber jetzt schon auferstehen? Ja. Es gibt in der Bibel zwei Aspekte der Auferstehung. Einmal der Aspekt der Auferstehung, der uns sagt, heute, wenn ich Jesus Christus vertraue, auferstehe ich schon zu einem neuen Leben in der Gemeinschaft Gottes, heute schon. Wenn ich mich bekehre oder wenn ich die Wiedergeburt erlebe, dann werde ich schon ein neuer Mensch und auferstehe zu einem neuen Leben mit Gott. Das ist die Auferstehung, der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist der, von dem ich vorhin auch sprach, wenn Jesus einmal wiederkommen wird, werden wir auferstehen und werden einen neuen Leib bekommen. Hier heißt es aber jetzt, und darauf will ich den Schwerpunkt legen, trachtet nach dem, was droben ist. Zweimal wird das hier gesagt. Einmal in Vers 1, so sucht, was droben ist. Oder Vers 2, trachtet nach dem, was droben ist. Warum eigentlich? Weil wir schon hier und heute zum Himmel gehören. Jesus hat uns den Himmel geöffnet. Wir dürfen in der Gemeinschaft Gottes leben. Und dann sagt Paulus, es ist doch ganz selbstverständlich, wenn wir schon zum Himmel gehören, durch Christus, nicht weil wir so tolle Leute sind, so alleine durch Christus. Wenn wir schon zum Himmel gehören, dann muss das auch hier schon auf der Erde schon deutlich werden. Er hat so Aussagen schon öfters getätigt, der Paulus, Epheser 2, Vers 6. Dort sagt er, ihr seid mit Christus auferweckt. Interessant, so ähnlich wie hier im Kolosserbrief. Mit Christus auferweckt, schon heute, zu einem neuen Leben mit Gott. Und mit eingesetzt im Himmel. Das ist eine besondere Betonung, die er hier im Epheserbrief hat. Aber das sagt eben, dass er sagt, ihr wohnt doch hier auf der Erde. Da müssen wir sehen, wie wir durchkommen in diesem Leben. Klar, keine Frage. Das hat viele Herausforderungen. Aber eigentlich gehört ihr schon zum Himmel. Anderes Wort, das ihr auch kennt oder viele von euch kennen, Johannes 17. Ihr seid in der Welt, sagt Jesus. Aber ihr seid nicht von der Welt. Man könnte jetzt ergänzen, ja, wohin gehören wir denn dann? Ja, zum Himmel gehören wir jetzt schon. Zum Reich Gottes. Und wenn wir schon zum Himmel gehören, zum Reich Gottes gehören, dann soll eben auch dieses Reich Gottes eben auch deutlich werden in unserem Leben. Und dann wollen wir zielorientiert leben. Paulus hat immer wieder auch Bilder gebraucht, um dies zu verdeutlichen. Im 1. Korintherbrief Kapitel 9 macht er das sehr deutlich, indem er von einem Wettkampf redet. Wir laufen im Wettkampf, wie hier vor kurzem waren Weltmeisterschaften der Leichtathletik. Ich sitze dann bequem im Sessel, gucke mir dann an, wie die Leute dann rennen. Aber sie geben alles. Sie geben alles, um einfach zu gewinnen. Ja. Das ist anstrengend, das bedeutet Ausdauer. Aber das ist so ein Bild. Alles geben, um das Ziel zu erreichen. Voller Einsatz. Zielorientiertes Leben ist eigentlich die selbstverständliche Antwort von unserer Seite darauf, dass in Christus die Fülle ist und dass der, in dem die Fülle ist, für uns am Kreuz gestorben ist. Dann sage ich, ja, was soll ich denn sonst leben? Wenn das so stimmt und ich das glaube, dann bleibt mir gar nichts anderes übrig, als so zu leben, dass ich mein ganzes Leben neu ausrichte, so wie es Gott gefällt, wie es im Himmel gefällt, wie es Jesus gefällt. Und so kommen wir dann zur Konsequenz. Also die Selbstverständlichkeit zeigt sich zum einen eben im Zielorientierten, dass ich ganz konkret sage, ja, jetzt mein ganzes Leben ausgerichtet, so wie es Jesus möchte. Und das führt dann zu einem konsequenten Leben. Das ist jetzt der nächste Gedanke, der auch hier im Kolosserbrief zum Ausdruck gebracht wird. Schaut, Vers 5 wird es ganz praktisch. Kolosser 3, Abvers 5. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um solche Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. In dem allen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Nun aber legt alles ab. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen. Merkt ihr ganz konkret jetzt. Jetzt wird es ganz konkret. Tötet nun die Dinge, die Gott nicht gefallen. Werft sie aus eurem Leben raus. Ja. Unzucht zum Beispiel, aber nicht nur bei der Unzucht stehen bleiben, sondern auch Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte, all diese Dinge. Und da werden wir alle sehr unterschiedliche Problemfelder haben in unserem Leben. Der eine wird vielleicht in dem ganzen Getöse unserer Zeit heute dann eben auch, wir sind ja eine Welt der Bilder heute. Fernsehen, Internet, alles Bilder. Und da kommen viele Dinge auch vor, die uns nicht gut tun. Auch ein Blick, was Sexualität betrifft. Und rauswerfen aus unserem Leben. Oder ein anderer Aspekt, vielleicht der, dass auch Christen in ihrem Leben erfahren, dass ihnen Unrecht getan wird. Leute an ihnen schuldig werden. Und jetzt soll ich vergeben, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern, sagt Jesus. Ja, aber wie soll das denn gehen? Ja, sagt Paulus, rauswerfen, die Unversöhnlichkeit rauswerfen. Das heißt ja nicht, dass ich dem anderen gleich dann um den Hals falle, aber dass ich nicht mehr im Groll ihm gegenüber lebe. Gerade was Versöhnlichkeit, Versöhnung betrifft, gibt es ja zwei Varianten. Entweder der eine, der schuldig geworden ist an mir, der bekennt seine Sünde und ich sage, gut, ich vergebe dir. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist die, dass er das gar nicht einsieht, dass er schuldig geworden ist. Und dann sagt Gottes Wort hier eben auch in unserem Text, geht es um Groll, um Hass. Das sind diese Dinge, die sich dann festsetzen, wenn der andere eben nicht kommt und um Vergebung bittet. Rauswerfen, sagt Paulus. Werft diese Dinge raus aus eurem Leben. Sie passen nicht zum Himmel. Hass passt nicht zum Himmel. Groll passt nicht zum Himmel. Unversöhnlichkeit nicht, Unzucht nicht. Hass, Lästerung, böse Worte aus unserem Mund passen nicht dazu. Also sehr konsequent. Die Bibel sagt uns ja, dass wir, und das ist ja das, den Vorteil, den Christen haben. Wir dürfen mit unserer Schuld, die eben da ist, dürfen wir zu Jesus kommen. Und er vergibt uns. Das ist etwas ganz Wunderbares, das wir erleben dürfen. Buße tun, wie man dieses Wort sonst so hört, ist ja etwas sehr Positives. Wir dürfen umkehren. Wir dürfen Dinge rauswerfen, die dem Himmel nicht gefallen. Ist ja positiv. Und dann nehmen wir wahr, dass manche Dinge gar nicht so leicht sind, rauszuwerfen. Interessant ist mir ein Wort aufgefallen, Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 10. Dieses Wort dort lässt schließen auf einen Prozess. Also nicht etwas, was ich einfach jetzt, ich lebe in der Unversöhnlichkeit und sage, jetzt will ich aber versöhnt leben und dann ist alles wieder gut. Manche Dinge sind ein Entwicklungsprozess auch. Das heißt, und den neuen Menschen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Der erneuert wird. Das Erste, was hier steht, ist eben, es gibt auch eine Entwicklung. Wenn jemand mit der Frage der Versöhnung kämpft, dann ist es eine Sache, die dann oft sehr, sehr schwer ist und sehr, sehr tief im Herzen festhängt. Groll und Bitterkeit. Wie werde ich damit fertig? Und dann ist es manchmal so, dass nicht einfach nur mal schnell ein Gebet hilft und mal kurz eine Willensentscheidung sagt, ich will jetzt einfach vergeben, fertig. Sondern wenn man ehrlich ist, merkt man, wie man da sehr stark festhängt. Wie es gar nicht so einfach ist. Und so darf ich lernen, in einen Prozess einzutreten, wo Schritt für Schritt Dinge, Gewohnheiten, die sich so eingenistet haben, so fest drin sind, dass ich sie beginne abzulegen. Dabei dürfen wir allerdings eine Erfahrung machen, und zwar die, dass es sehr, sehr hilfreich ist, wenn da ein Bruder oder eine Schwester ist, die mich auf diesem Weg begleitet. Ich wünsche dir auf diesem Weg, egal was es jetzt im Detail ist, wir haben verschiedene Problemfelder, egal wo du jetzt hängst in deinem Leben, wo es dir schwer fällt, es ist von Vorteil, wenn du einen Bruder oder eine Schwester hast, die mit dir diesen Weg geht, wo du erzählst, wie es dir geht in dieser konkreten Situation, wo ihr miteinander beten könnt und darum ringt, Schritt für Schritt befreiter zu werden. Aber konsequent. Und wenn ich merke, ich habe wieder Hass gehabt in meinem Herzen, obwohl mir ja bewusst ist, ich soll keinen haben. Und ich habe es ja schon mal bekannt. Dann komm wieder zu Jesus. Wenn du es ehrlich meinst, gehört das mit zu diesem Prozess. Schuld wieder bekennen. Aber nicht nach dem Motto, so bin ich eben, so ist eben mein Leben. Das gilt nicht. Sondern Schuld bekennen, ausräumen und dann wieder weitergehen. Und das kann mehrmals geschehen mit der gleichen Sache. Aber darum ringen, beten. Und wie gesagt auch, es hilft auch, einen Bruder, eine Schwester zu haben, um mit solchen Dingen dann auch fertig zu werden. Entwicklung. Meine Konsequenz, also die Selbstverständlichkeit, auf das große Tun Gottes, Christus, der durch den alles geschaffen ist, stirbt für mich am Kreuz. Da sage ich, Herr, ich will ganz zielorientiert jetzt leben und ich will jetzt auch ganz konsequent leben. Konsequent leben. Und wenn es eben auch ein Prozess ist, aber ich will es konsequent anpacken in meinem Leben. Und das Schöne ist dann, dieses Wort hier, erneuert wird, steht im Passiv. Das bedeutet, dass es wird, dass ich es nicht selber letztlich tue, sondern dass Gott es tut. Er wird die Veränderung in deinem Leben schenken durch seinen Heiligen Geist. Das sagt hier dieses Wort auch. Passiv. Nicht ich tue es, sondern es wird getan von Gott. Wir haben da ähnliche Worte auch in der Schrift, im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18. Dort wird davon gesprochen, dass wir verklärt werden in sein Bild, also in das Bild Jesu, von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Wir werden verklärt von einer Herrlichkeit zur anderen. Also hier wird der Prozess deutlich. Ne? Raus mit den Sachen. Und wenn es dann nicht so klappt, weitermachen. Dran arbeiten. Bekennen. Nicht aufgeben. Durch den Geist Gottes wird es eben geschenkt. Jetzt haben wir noch einen dritten Punkt im Blick auf das Selbstverständliche, dass ich sage, ich will jetzt schlau sein. Das ist der dritte Punkt. Ich will schlau sein. Ich meine, wir sind ja alle schlau. Ja, so. Naja, ihr seht ja nicht so fröhlich aus im Moment. Seid ihr nicht so überzeugt von eurer Schlauheit, oder? Ja, also wir sollen, lasst uns schlau sein, dass wir die Dinge tun, die diesen Prozess unterstützen. Ja, davon spricht Paulus, Kolosserbrief, Kapitel 3, 16 und 17. lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Hier werden einige Dinge angepackt, wo er sagt, macht das einfach und das hilft euch. Seid doch schlau. Tut doch die Dinge, die euch helfen, zielorientiert zu leben. Tut doch die Dinge, die euch helfen, konsequent zu leben. Ja, was ist das denn? Hier, wir lesen es. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Gottes Wort hören und lesen. Als ich jetzt in Hamburg bei den Sinti war, habe ich das auch dann mal so kurz angesprochen. Und da sagte mir ein Bruder hinterher, weißt du, ich fand das so schön und so befreiend, dass du gesagt hast, auch das Wort Gottes hören ist gut und wichtig. Nicht nur das Wort lesen, denn lesen kann ich nicht. Es gibt Sinti heute noch, die können nicht lesen. Und das hat ihm dann gut getan. Ist ja egal, ob ich es lese oder höre. Hauptsache, ich setze mich dem Wort Gottes aus. Das ist ein ganz entscheidender Aspekt, auch in unserer Zeit. Es ist ja oft so schwierig, sich dem Wort Gottes heute auszusetzen, weil wir dauernd unter Alarm sind. Ich weiß nicht, habt ihr ein Handy? WhatsApp und E-Mails geht mir auch schon so. Gestern sagte ich zu meiner Frau, ich kaufe mir wieder eine ganz normale Uhr. Ich habe jetzt keine Uhr mehr, ich habe ja das Handy. Da gucke ich ja mal drauf, wie viel Uhr wir haben. Ja? Aber du bist ja dauernd in Alarm. Da klingelt was, dann hast du eine App, also eine WhatsApp kriegst du dann, dann ist hier was, dann ist da was. Man kommt ja gar nicht mehr zur Ruhe. Digitales Zeitalter, Internet, dauernd strömt es auf uns ein. O Herr, hilf mir, dass ich dein Wort mal auf mich wirken lasse. Und zwar heißt es hier, lehren und ermahnen. Systematisch auch. Nicht nur irgendwelche Biografien natürlich können wir auch lesen, aber irgendwelche Romane lesen, christliche Romane lesen. Lest so viel christliche Romane, wie ihr wollt. Nur das alleine bringt es nicht. Wir müssen systematische Lehre haben. Was sagt Gottes Wort? Oder ermahnen heißt zurechtweisen, einander zurechtweisen. Also mit Liebe zurechtweisen. Und dann wird hier von Dankbarkeit gesprochen. Wenn ich dankbar bin, auch in Situationen, die im Moment nicht leicht sind, bringe ich letztlich mein Vertrauen zu Gott zum Ausdruck. Ich vertraue, dass dieser Gott, dem ich gehöre, dem ich folge, auch mit meinem Leben fertig wird. Das wird auch in der Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht. Zum anderen sagt Dankbarkeit auch, mein Leben ist größer als der Moment, der mich momentan quält. Es gibt ja immer Fragen, Dinge, die einen belasten wollen, die einen betrüben wollen. Und dann danke ich trotzdem Gott, weil ich weiß, was er schon alles für mich getan hat in der Vergangenheit, was ich auch alles jetzt im Moment auch empfangen darf, obwohl dies eine Problem einfach da ist. Aber ich danke ihm, weil mein Leben größer ist als mein Problem jetzt, was mich gerade bewegt. Abgesehen von dem, was eben Jesus für mich eben getan hat, in dem die Fülle ist und der für mich starb. Dann heißt es hier in Vers 17 noch, alles, was wir tun, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Ja, alles reden, alles tun, soll erstmal an Jesus vorbei. Es gibt ja so diese Frage immer wieder auch bei Christen, was darf denn ein Christ noch? Ja, wie weit darf er sich denn auf Dinge einlassen? Darf er in die Disco gehen? Darf er das? Darf er? Ich denke, das ist die falsche Frage. Die Frage soll nicht zur Grenze gehen. Was darf er noch so? Ja? Was ist auch gerade so erlaubt? Sondern die Frage sollte gehen zur Mitte. Was will Jesus? Ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Herr Jesus, gehst du da mit? Siehst du dir das auch an, was ich da jetzt ansehe? Würdest du das auch sagen, was ich jetzt sagen will? Würdest du das auch tun, was ich jetzt tun will? Kannst du dabei sein? Also diese Frage nach der Mitte, nicht nach der Grenze. Die Frage nach der Grenze verrät schon, dass ich eigentlich so nicht so ganz zufrieden bin mit meinem Leben. Ich will fragen, Herr Jesus, wie stehst du dazu? Ich will mit Worten und mit Taten, möchte ich, dass Jesus damit übereinstimmen kann. Wir haben einen großen Bogen gespannt heute Morgen. Einmal kommen wir von dem Atemberaubenden, der Botschaft, die wir immer bekennen. Jesus, durch ihn ist alles geschaffen, besteht alles, für ihn alles. Und dann stirbt dieser Jesus für mich am Kreuz. Eine atemberaubende Botschaft. Unsere Antwort kann nur ein zielorientiertes Leben sein, ein konsequentes Leben sein und ein in recht verstandener Weise auch ein schlaues Leben sein. Dass wir das in Anspruch nehmen, was uns hilft, zielorientiert und konsequent unser Leben mit Jesus zu gestalten. Amen.